what would my dream world look like? I think my dream world would look like really stormy. Is there a famous movie where it's constantly just storms all the time? There is, but I can't remember. It's just like thunder and lightning all the time. Because I like those things.
You like storms.
Yeah, I love those things. So for it to be like that all the time would be, you know, my dream. I'm Dan Behar, and you're listening to the Specs Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Hand aufs Herz. Was genau passiert eigentlich gerade in Kurdistan? Was ist das überhaupt? Wo verlaufen die Konfliktlinien? Und inwiefern findet dieser Konflikt auch in Deutschland statt? Das Land mit der größten kurdischen Community außerhalb der Türkei. Wir haben nachgefragt bei zwei Personen, die mehr wissen als wir, weil das Grundrauschen dieses Konflikts immer Teil ihres Lebens war und sich auch heute in ihrer Kunst niederschlägt. Im Gespräch hört ihr heute Leyla Yenise und Cemile Sahin. Beide arbeiten als Künstlerinnen mit den unterschiedlichsten Medien. Leyla Yenise zum Beispiel hat diverse Musikprojekte. Man kennt sie als Natasha P. oder als Rosacea. Cemile Sahin macht vor allem Videokunst und Installationen. Letzten Herbst hat sie aber auch einen Roman veröffentlicht, ihren Debütroman Taxi beim Corbinian Verlag. Nach dem Gespräch ist vor der Kolumne. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Planet Kanak, der Kolumne von Rapperin Ebbo. Die erklärt darin, was es bedeutet, als Kind migrantischer Eltern zu hustlen und warum sie keinen Bock mehr hat auf ständige Panikattacken. Planet Kanak hört ihr ab ca. Minute 60. Jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Cemile Sahin und Leyla Yenise. Genau, eigentlich wollte ich nämlich damit anfangen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, euch einzuladen. Genau, wir nehmen jetzt einfach schon auf.
Ja, schieß los.
Genau, also tatsächlich war es so, dass wir in der Redaktion saßen und es war Oktober und der Einmarsch der Türkei in Nordsyrien war gerade Thema, hatte gerade angefangen. Und irgendwie ist uns aufgefallen in dieser Runde, in der Konstellation, dass obwohl wir uns irgendwie alle doch für politisch irgendwie interessiert halten, dass wir nicht so richtig Peil haben, was da eigentlich passiert und was da eigentlich so abgeht.
Und dass es auch im Freundeskreis irgendwie so ist. Also wenn du mit Freunden drüber sprichst, die Leute wissen ungefähr, dass da was passiert, aber was genau das letztendlich ist und was die Zusammenhänge sind, weiß kaum jemand.
Und wir haben uns gefragt, was ist da eigentlich in den Medien, was läuft da eigentlich in den Medien schief, dass wir uns da so uninformiert fühlen. Zumal zum Beispiel gerade in Nordsyrien, in Rojava, es ja auch irgendwie dieses Frauendorf gibt und eben diese demokratische Verwaltung nicht nur dort. Was denkt ihr, warum ist da die Berichterstattung so, so schlecht?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es genau damit zu tun hat. Also die Kurden werden einfach bis zum geht nicht mehr kriminalisiert. So alle progressiven Strömungen werden gleich als revolutionäre, rebellische, terroristische, linksradikalen Taten abgestuft. Und das passiert ja durch die Bank. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war total enttäuscht von Deutschland, weil ich dachte, hier lebt so eine russische, kurdische Exilgemeinschaft und die Kurden werden gerade in Deutschland so stark kriminalisiert. Und da muss ich sagen, das zeigt für mich nur, dass Deutschland kuscht. So vor der Erdogan-Politik. Und ich war vor allem enttäuscht, weil ich denke, die Medienberichterstattung so spiegelt ja genau das ab.
So, und das ist ja die größte kurdische Diaspora, die es auf der Welt gibt eigentlich.
Mhm. Ja. Die sind ja alle, auch in den 90ern sind ja super viele nach Deutschland geflohen. Und es sind ja auch zum Beispiel so Tatsachen wie, die Kurden in der Türkei probieren ja auch super viel. Die versuchen ja in die Politik einzugehen, haben die HDP gegründet, davor gab es auch andere kurdische Parteien und die werden immer ständig alle mundtot gemacht.
gerade in der Osttürkei gibt es auch diese Bestrebungen, Dersim, mhm.
heißt es richtig ausgesprochen? Da kommen wir her, ja.
Wieder mit dem, es wurde ja umbenannt irgendwann.
Ja, genau, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Es war ja der Genozid 37, 38.
Genau, ja, mit dem Aufstand.
Genau,
ja.
Genau. Also es war ja eigentlich kein Aufstand, das ist ja auch so eine komische, verzerrte türkische Narrative.
Aber so liest du
ja,
das.
Ja, genau, so liest du das und so steht es auch immer auf Wikipedia. Es wird auch ständig umgeändert. Aber Atatürk wollte halt ganz bewusst alle Kurdinnen dort einfach ausrotten, das muss man ja auch mal sagen.
Geschichtsschreibung könnte man eigentlich schon direkt auf deine Kunst überleiten, Cemile, weil du ja dich schon mit Geschichtsschreibung beschäftigst, oder? Ist das dein Hauptthema? Kommt das auch irgendwie daher?
Also es ist so eines, ja, oder vielleicht ist es schon so ein sehr großes Hauptthema. Und das ist auch vor allem die Art und Weise der Perspektive oder die Geschichtsschreibung oder wie man durch verschiedene Narrative eine Geschichte erzählen kann.
Vielleicht könntest du mal kurz für die Zuhörerinnen erklären, um was es in deinem aktuellen Roman Taxi, der im Corbinian Verlag erschienen ist, geht.
Also es geht im Grunde eigentlich um eine Mutter, die ihren Sohn verliert in einem Krieg, der nicht genannt wird. Und es wird keine Leiche gefunden, es gibt aber eine Beerdigung. Und dann beschließt die Mutter irgendwann, dass sie die Geschichte, so wie sie stattgefunden hat, nicht akzeptiert und auch diese Narrative nicht akzeptiert. Und dann fängt sie im Buch an, eine Serie zu schreiben. Und in dieser Serie kehrt ihr totgeglaubter Sohn wieder.
Und der Sohn hat auch eine Vergangenheit, die ihn noch langfristig beschäftigt und traumatisiert, die auch irgendwie durch den Krieg geprägt ist, oder?
Ja, genau. Also man erfährt gar nicht so viel auch von ihm. Er taucht plötzlich auf und er ist so ein bisschen fast wie der zweite Hauptcharakter, weil er eigentlich die Geschichte von der Mutter erzählt. Und er bleibt immer so etwas diffus im Hintergrund, obwohl er sehr präsent ist. Aber er ist genauso wie die Mutter durch den Krieg gegangen. Und das ist halt seine Art und Weise, damit umzugehen.
Du bist ja eigentlich, also hast Kunst studiert und du machst auch viele Installationen, habe ich gelesen, ich habe noch keine gesehen. Wie kam das jetzt, dass du einen Roman geschrieben hast?
Ja, ich trenne das Buch überhaupt nicht von meinem künstlerischen Werk. Ich sehe mich auch nicht als Autorin, sondern das ist einfach für mich wie so Konzeptkunst und funktioniert einfach auf der Ebene, dass ich Sprache als Medium innerhalb der Kunst benutze. Also ich arbeite einfach super viel mit Text und mache hauptsächlich Videos, Videoarbeiten, die dann installativ gezeigt werden mit verschiedenen Elementen.
Ja, das ist interessant, dass du quasi deine literarische Arbeit überhaupt nicht als literarische Arbeit siehst. Also wie sieht das in der Praxis aus? Also was denkst du unterscheidet deine Arbeit von klassischer literarischer Arbeit?
Dass ich einfach super viel vom Bild ausgehe.
Ah, okay. Ja.
Und so habe ich
ja
auch das Buch geschrieben. Ja. Und es ist ja auch deshalb so filmisch und nicht einfach so als Buch zu lesen. Und ich finde es auch so ein bisschen sehr altmodisch in Deutschland, dass es immer diese komischen Kategorien gibt, dass man, sobald man zum Beispiel ein Buch geschrieben hat, ist man sofort das und das. Und dass das Spektrum der Kunst sich einfach hier nicht so erweitert. Ich meine, in Amerika funktioniert es ganz anders. Da gibt es so viele Künstlerinnen, die einfach schreiben und das gehört zur Kunst. Und ich sehe das auch so.
Das ist, weil ich beobachte das auch immer, dass der Buchmarkt sehr, 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 sehr klassisch geprägt ist in Deutschland.
Ja, super also klassisch und super konservativ.
Extrem, extrem. Auch die Kategorien, auch die Abgrenzung von irgendwelchen Werken, die vielleicht nicht irgendwie in diesen Kanon reinpassen, der wahnsinnig hochgehalten wird in der deutschen Literaturszene, hast du ja quasi keine Chance, da irgendwie durchzugehen. Also es ist so eine klassische, so eine gläserne Decke natürlich. Mhm. Ja.
Ich muss ja auch dazu sagen, vor 2 Jahren haben ja auch die ganzen großen Verlage mein Buch abgelehnt.
Ja?
Und keiner wollte es so drucken.
Was waren die Begründungen?
Dass es zu filmisch ist, dass ich als Künstlerin schreibe und es ein zu großes Risiko ist. Keiner hat sich getraut. Dann dachten sie, der Einstieg am Anfang oder die ganze Struktur vom Buch ist ein bisschen zu krass für die Leser, als ob alle dumm wären.
Das ist aber, das ist auf der einen Seite eine schlimme Sache, dass natürlich auch Leserinnen und Leser und das finde ich ist auch ein Problem im Journalismus, dass man immer davon ausgeht, dass die Leute halt einfach blöd sind, dass sie zum Beispiel keine langen Texte lesen wollen, sie wollen nichts Kompliziertes lesen. Und ich finde, da lähmt sich dieses System halt auch selbst, weil dadurch halt keine Innovation entsteht. Aber ich finde es ganz interessant, da gerade so in US-amerikanischer Literatur oder in britischer Literatur waren ja gerade irgendwie Formate in der letzten Zeit erfolgreich, die gewisse Konventionen gesprengt haben. Warum ist das in Deutschland noch so?
Ja, ist eine gute Frage, das weiß ich leider auch nicht.
Ja, Leila, bei dir ist es ja auch so, dass du Kunst studiert hast, richtig? Oder noch studierst?
Ja, noch.
Ja. Du bewegst dich auch in super vielen verschiedenen Bereichen. Ist das für dich genauso wie für Cimille, dass es für dich eigentlich organisch ist, dass du zum einen Installationen machst, dann auch als Autorin schreibst, dann auch Musik machst?
Ja, absolut. Also ich verstehe mich so voll als Multimedia-Künstlerin. Und ich habe auch das Gefühl, für mich sind das dann nur so Formate, die so einer Idee besser entsprechen. Also manchmal möchte ich irgendwas machen und denke mir so, oh, darüber muss ich jetzt schreiben oder oh, das ist jetzt Stoff für ein Album und so weiter. Mhm. Und ich sehe mich da schon so als absolute Generalistin. Ich habe so an allem Freude und das wurde mir auch manchmal vorgeworfen, so ah, solltest du dich nicht mal auf eine Sache konzentrieren und da so voll durchstarten, mhm, und ich denke mir, nein.
Das
auch,
geht
ja,
das dir ähnlich?
Ja, aber voll. Ich sehe das auch voll so wie Leila.
Ja, weil das hängt für mich einfach alles zusammen und das Gute ist ja auch, dass die dann auch an gewissen Punkten so ineinander greifen. Also wenn ich zum Beispiel einen Text schreibe und dann fange ich an zu filmen, dann denke ich mir so, ah, dieser eine Text, das wäre doch jetzt interessant für ein Voiceover. Ja. Oder ja. Auch wenn ich zum Beispiel komponiere oder produziere, da bin ich so bildlich. Also ich habe oft so wirklich ein Bild im Kopf, das ich dann so vertone. Und das hilft mir unglaublich, da so zum Beispiel auch so cinematografisch an Musik zu gehen. So, und ich habe eher das Gefühl, das ist so wie so ein Repertoire, so ein Instrumentenkoffer mit vielen Elementen, die ich nutzen kann. Total hilfreich für die künstlerische Praxis. Und dazu kommt, es wird halt nicht langweilig. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich die ganze Zeit nur Musik mache, so irgendwann wird es dann auch so banal, weil ich das Gefühl habe, ich bin dann so schematisch und das, was so der erste Impuls, den ich hatte, etwas zu tun, der geht dann verloren und das wird ja so schematisch. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage so, nee, ich lege jetzt mal die Synthesizers zur Seite und greife zurück zur Kamera. So, deswegen habe ich das Gefühl, viel entscheidender als die Konzentration auf eine Form ist eigentlich das Privileg von Zeit.
Mhm. So. Ah, okay.
Ja, voll.
Ich finde auch total, dass man das deiner Musik auch anhört. Ich finde, die ist sehr bildlich, evozierend vielleicht. Ja. Und ich finde auch die Verwendung von Texten, also irgendwie von so Versatzstücken, das hat so ein bisschen was wie so Copy-Paste oder so irgendwas, so wie so eine Collage oder so. Und mich interessiert auch die Verwendung von Texten, vom gesprochenen Wort. Vielleicht kannst du da irgendwie zu deiner Herangehensweise noch ein bisschen was sagen.
Ja, ich habe oft das Gefühl, dass ich direkt von Material ausgehe, das mir im Alltag begegnet. Also zum Beispiel jetzt auch bei den Rosacea-Sachen, da habe ich ja oft auch so Interviewstücke oder irgendwelche Geräusche, die ich dann gesehen habe, weil mich schon so diese massive Flut von Sounds, die mir im Alltag begegnen, also die beschäftigt mich und die inspiriert mich auch. Also wenn ich so ein Interview höre, die ganze Ästhetik dieses Interviews, also die Art und Weise, wie dabei gesprochen wird, der Inhalt, der transportiert wird, das geht mir dann oft nicht aus dem Kopf. Und dann fange ich an, so konzeptuell darüber nachzudenken, was eigentlich bedeutet, genau in dieser Art und Weise zu sprechen und zu hören und was auch dieser Klang, dieser auch oft normierte Klang quasi so irgendwie in mir auslöst beim Hören.
Ja.
Und dann fange ich aber an, so meine eigene Geschichte zu erzählen, indem ich dann Versatzstücke daraus nehme und sie eigentlich neu kontextualisiere.
Neue Anorte, so kompilieren quasi, so Sprache und diese Dinge als Artefakte quasi benutzen und reinsetzen. Ja.
Weil ich dann doch oft irgendwie von diesem großen Raum gehe, den ich nicht so richtig definieren kann, aber es dann doch irgendwie tue mit meiner künstlerischen Praxis, mit meiner künstlerischen Praxis, in dem halt all das, was ich sehe, was ich fühle und höre, zusammenkommt. In the field, in the absence of field.
Wie unterscheidet sich das bei Natasha P. und bei Rosacea? Also dazu muss man sagen, Leila ist mit zwei alter Egos unterwegs. Einmal als Teil von One Mother, als unter dem Künstlernamen Natasha P. und als Solokünstlerin als Rosacea.
Ja, ich habe eigentlich dachte ich immer so, ich werde das niemals verraten. aber es hat sich schon längst aufgedeckt. Also es gab schon, ja.
You heard it here first.
Ja. Nee, weil ich schon spannend fand, irgendwie so da draußen mit so unterschiedlichen Personen so Versteh unterwegs ich, zu sein ja. und die Leute Versteh zu irritieren.
Ja.
Und auch wenn sie, so, es gab auch Momente, da waren Leute bei meinen Noise-Shows und waren so, hä, bist das nicht die, rappst du nicht auch? Mhm. Und ich mochte immer diesen Moment der Irritation.
Ich glaube tatsächlich, dass das wenigen bewusst ist, weil es gerade auch, also es findet in verschiedenen Szenen statt.
Ja, absolut. Ja. Und das liebe ich halt auch, weil ich komme halt eigentlich aus der Kulturanthropologie.
Ja.
Das heißt, ich habe gelernt, Code zu lesen und ich muss ehrlich sagen, mir macht das Spiel damit total Spaß.
Ja.
Also weil ich merke schon, als ich angefangen habe, experimentelle Musik zu machen, so diese ganze Avantgarde-Szene, die ist natürlich so sehr cool, die ist so verkopft. Und
absolut, ja.
So, also sie operiert mit ganz bestimmten ja, Codes, auch wenn sie sich das wahrscheinlich nicht so richtig wahrhaben möchte.
Das würden sie sich niemals eingestehen.
Nee,
aber
gar nicht. Ja, aber es ist so wie jede andere Szene auch unglaublich homogen.
Ja.
Und mir macht es dann total Spaß, danach so in diese, da reinzutauchen und zu sagen, so ja, okay, heute trage ich nur schwarz und ich bin unglaublich cool und so. Also so, ihr kommt gar nicht an mich heran und meine Musik ist so abstrakt, so vielleicht versteht ihr sie, wenn ihr schlau genug seid.
Also so Atonalbesucherin-Style.
Ja, voll, absolut. Und dann, also das macht mir einfach Spaß. Ich muss auch echt sagen, das ist überhaupt jetzt keine Wertung, sondern ich liebe dieses Spiel, auch mit diesen ganzen unterschiedlichen, ja, Dresscodes und auch in diese Welt dann abzutauchen und dann manchmal wird mir das dann zu viel und dann denke ich mir so, Alter, jetzt möchte ich einfach wieder rappen
ja.
und so diese Schwere loswerden, weil die Musik, die ich als Rosacea mache, ja schon auch sehr deep ist
mhm.
und sie geht mir auch sehr nahe, vor allem auch so mit den inhaltlichen Elementen, mit denen ich arbeite, also da verarbeite ich halt oft diese politischen Umstände, Krieg, Genozid, so Frauenfeindlichkeit und auch Vernichtung von Frauen sind ja so zentrale Themen
ja.
und oft ist mir das dann auch so zu viel
ja.
und dann ist tut es total gut, einfach auf einen Trap-Beat so loszurappen und dann so in diese andere Persona der Natasha P. umzusteigen.
Wie würdest du die Persona beschreiben, Natasha P.?
Naja, so ein bisschen görig, frech, so kein Bock. Sagt sie auch, müde, kein Bock ja. und immer ein bisschen zu viel Attitude. Wobei ich interessanterweise sagen müsste, dass Rosacea auch sehr viel Attitude hat.
Mhm.
Weil da irgendwie so 30 Minuten so ein harsh noise Set zu ballern, das ist halt auch...
Das ist auch Attitude, ja.
Genau, und ja. deswegen denke ich mir, dass da so total viele Parallelen bestehen, die aber halt einfach so mit unterschiedlichen Musik ja, Richtung arbeiten. Und wenn man genau hinhört, dann hört man ja auch so, es gibt ja auch bei Natasha P. so ein paar Noise-Elemente, die Irritation schaffen.
Bei dem Natasha P., was ein Album? War ein Album, oder?
Ja.
Das, ich finde, das ist schon, also für die Rap-Szene ist es schon eher noisy, ja.
Ja. Vor allem ist es auch nicht nur Rap, sondern ganz, eigentlich Pop. Also ich sehe auch ja. Natasha P. als so Pop-Künstlerin. Ich habe das Gefühl, die Leute ordnen das meist sofort Rap unter, weil es so passt vom Phänotyp.
Klar.
Also so, klar. So wenn, so wie ich dann so aussehe oder mich verhalte, vielleicht bin ich sofort Rapperin, wo ich mir denke, so eigentlich, das ist Pop für mich.
Ja.
So. Aber natürlich Pop, der auch so ein bisschen experimentiert.
Denn Natasha P. Projekt, ich dachte übrigens eine Weile, du wärst Natasha. Ich dachte, du heißt Natasha.
Ja.
Ja, und dann so, was? Sie heißt nicht Natasha?
Das ist auch mal eine Frage, die ganz interessant ja, ist, eigentlich, die mir einfällt. Wo kommt eigentlich der Name Natasha her?
Ich hatte damals, ich bin die erste Hälfte meines Lebens in Deutschland im Sozialbau aufgewachsen. Und da war eine meiner besten Freundinnen, Natasha. Und sie hatte im Erdgeschoss gewohnt und sie war halt die, die halt immer Besuch empfangen durfte. Das ist so, wenn wir immer mit unseren ganzen Freunden in die Wohnung kamen, gab es Ärger von meiner Mama und sie hat uns so rausgescheucht. Meinte, ja. so geht spielen. So, und Natascha war halt die, mit der wir so die ganzen ersten heimlichen Sachen gemacht haben. So erste Mal klauen bei Edeka oder so heimlich die Kippe rauchen. Ich hoffe, meine Schwester hört nicht zu. Nein, aber so wirklich, also mit den anderen Kids, wie so, oh mein Gott. Und so Natascha dann so einmal, ja, komm, einmal ziehen. Und ja, voll. Und sie war so ein bisschen,
Kennt ihr euch
so
noch?
Nee, aber meine Schwester hat mir erzählt, dass sie vor kurzem mal in einem Supermarkt getroffen getroffen hat. Und es ist schon so ein bisschen Klischee gewesen, weil ihre Mutter war halt auch so spielsüchtig und am Anfang des Monats gab es immer richtig viel zu essen bei ihr, weil sie ganz schnell, also die Mutter ist dann immer ganz schnell zu Aldi gegangen, hat ganz viel eingekauft, weil sie wusste, dass sie danach das Geld verzockt. So, und nach sind halt alle aus dieser Sozialbausiedlung gezogen, aber es gab halt diesen Stamm an Leuten, die immer noch da sind. Und das waren interessanterweise halt meistens nicht die MigrantInnen. So. Mhm. Und genau, und ich dachte mir, wenn ich irgendwann mal eine Pop-Persona gründe, dann wird sie Natascha heißen. Und P ist von Oli P, weil der war einfach der Popstar meiner Jugend.
Makes sense.
Ja, voll. Ja.
Dann dachte ich mir auch so, Natascha P klingt auch gut, ist mysteriös.
Wobei Tic-Tac-Toe natürlich auch eine harte Konkurrenz und Oli P ist halt so ein bisschen...
Ja, voll. Aber ich dachte mir so, Natascha sehe ich auf jeden Fall auch als nicht-binäre Person, deswegen so muss es gar nicht unbedingt so immer direkt weiblich konnotiert sein.
Mhm. Dieses Spiel mit den Identitäten, kennst du das auch aus deiner künstlerischen Praxis?
Tatsächlich nicht, nein.
Nee,
ich mache das ja gar nicht. Ich finde es auch in der Kunst immer so ein bisschen schwer, wenn Leute zu doll anfangen, das irgendwie zu trennen. Oder denken, man kann jetzt hier eine Kunstinstallation machen und die Galerie ist so ein geschützter Raum, wo einfach alles drinne bleibt und keine Konsequenzen mit sich trägt. Deswegen bin ich so in der Kunst ziemlich dagegen.
Ja?
Ja. Weil es ist ja dann auch immer so, dass viele Leute dann wie dadurch auch keine politische Haltung haben oder versuchen, sich dieser politischen Haltung zu entziehen, weil sie eben meinen, es muss nicht sein und Kunst machen oder ein Ausstellungsraum ist wie so eine Bubble.
Ja. Das ist
wo
sowieso,
nichts anderes ja. mit hineinkommen kann. Das finde ich immer ganz schlimm.
Ist ja total ein Thema, auch jetzt in letzter Zeit ständig wieder, jetzt gerade Peter Handke oder so, wo es dann auch gesagt wird, so ja, es ist so ein toller Autor und es geht irgendwie, wenn der Mann jetzt irgendwie einen Nobelpreis für Literatur bekommt, geht es nur um seine Sprachgewalt
Horror.
Und sowas.
So absurd.
Und ich finde halt, das lässt sich dort überhaupt nicht trennen, weil was er hier bei seiner winterlichen Reise geschrieben hat und quasi die Erfahrung zigtausende Menschen quasi so irgendwie weggewicht hat aus dieser künstlerischen Perspektive. Es ist grauenvoll.
Er ist richtig grauenvoll, ganz schlimmer Typ.
Und ich finde, daran zeigt sich auch, es ändert sich nichts. Also die Leute sollen gar nicht immer so tun mit so, ja, hier, es wird nur noch über Identity Politics gesprochen und Diskurse und über alles ist so politisiert. Daran denke ich mir so, hä? Also anhand solcher Entscheidungen, wie ihm den Preis zu geben, merke ich so, in den Köpfen der Menschen hat sich gar nicht viel verändert.
Das ist auch so voll die Riesenkatastrophe, dass er den überhaupt bekommen hat. Ich finde es mega krass. Ich finde es auch so krass, wie viele Leute, die ihn dann am Ende auch tatsächlich unterstützt haben, auch so Elfriede Jelinek und so.
Ja.
Mies.
Und auch das halbe deutsche Feuilleton, die sowieso die größten Fans von Peter Handke sind. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, wie das möglich sein kann, der ja Kriegsverbrecher hofiert hat. Und ist gerade ganz interessant, dass wir darauf kommen, weil es ist wirklich auch so ein, also mich interessiert doch tatsächlich, habe ich vor der Vorbereitung gar nicht irgendwie gedacht oder auch während der Vorbereitung nicht, aber wie so eine Entscheidung für euch wirkt, weil ich glaube, ihr habt darauf nochmal eine andere Perspektive, als wir das haben.
Für mich so ein bisschen das Gefühl, wie es werden jetzt die ganze Zeit so Kämpfe ausgetragen oder wurden schon immer. Und auch die Frage danach, so welche Resultate haben sie dann tatsächlich? Also so geht es mir auch zum Beispiel bei der ganzen KurdInnen-Thematik. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, die Leute reden nicht erst seit so heute über Kurden, haben sie schon immer getan. Jetzt reden sie gerade mehr darüber, weil dieser ganze, ja, die kurdischen Kämpferinnen, die Frauenkämpferinnen, die kämpfen gegen den IS, das wird so aufgebauscht. Aber so konkret, wenn ich mir die Fakten angucke.
Aber es wird halt so krass aufgebauscht, aber es ist ja so ein bisschen inhaltsleer, weil es werden dann immer nur so schöne Frauen gezeigt und dann meinen sie so, oh wow, die sind alle schon so weit da und dass Frauen bei den Kurdinnen kämpfen, das ist ja auch nicht neu. Es gibt so seit den 80er Jahren, auch seitdem sich die PKK gegründet hat, also es fließt ja da so super mit einher, aber hier ist wieder so eine ganz fast schon so ein bisschen inhaltsleere Perspektive da drauf, die einfach von außen drauf projiziert wird und dann denkt die Masse so ein bisschen, das ist so. Also ich meine, die sind ja nicht alle aus dem Boden irgendwie gerade gewachsen und sind dann plötzlich da und haben sich dazu entschlossen, gegen den IS zu kämpfen. So ist es ja nicht.
Aber vielleicht kannst du in dem Zusammenhang, Leila, mal deine Installation erklären, die du vor kurzem auf Kampnagel hattest. Die hieß Paradise und es ging eben auch um kurdische Kämpferinnen, richtig?
Genau, ich habe die Installation im Rahmen des Digifem-Festivals gemeinsam mit Maslum Nilges gemacht. Und uns hatte interessiert, wie quasi Göttinnenbilder kreiert werden durch Bildproduktion. Mhm. Und das am Beispiel von kurdischen Märtyrerinnen. Also es gibt dieses Phänomen in verschiedenen Kulturen. Wir haben uns jetzt für die kurdischen Frauen entschieden, einfach weil wir da einen persönlichen Bezug haben und da am meisten noch was zu sagen können. Es gibt ja auch Frauenverteidigungseinheiten, zum Beispiel bei den Tamilen. Und für uns hat dann eher das Phänomen interessiert als jetzt so die spezifische Sache. Und was für uns da am interessantesten war, war, wie durch Bildproduktion quasi Frauen unsterblich gemacht werden in den Köpfen der Menschen. Mhm. Weil ich meine, faktisch, sie sterben und dann sind sie tot. Aber danach ist ja, oder das, was interessant ist, ist eigentlich der Moment davor und danach. So, was passiert, bevor sie sterben und was passiert, nachdem sie sterben? Und in der Installation Paradise haben wir genau das erforscht. Also wir haben eine Art Reenactment gemacht mit einer Performerin, Janossa Mieke. Und die hat sich in Paris auf die Spuren der drei kurdischen Frauen, die ermordet wurden 2013, Sakine Jansız, Fidan Doran und Leyla Sölemez, und die wurden im kurdischen Kulturzentrum ermordet von einem türkischen Geheimagenten. Und mit ihr sind wir nach Paris gereist und sie hat dann den Ort erkundet, so weil uns interessiert hat, wie sieht er aus. Und sie hat sich als Schwangere verkleidet, weil eine andere Geschichte, die wir entdeckt haben, war die von Silan. Und Silan war die erste Selbstmordattentäterin der Türkei. Und sie hatte damals mit sich 7 türkische Soldaten in die Luft gesprengt.
Und wann war das?
Das war 1996. Und das Interessante daran war, dass sie sich dabei als Schwangere verkleidet hat. Also sie hatte in ihrem Bauch Dynamit stecken. Und also ziemlich abgefahren und auch auf jede Art und Weise symbolisch. Also diese als Schwangere verkleidete Frau. Und also sie war da, während des Anschlags war sie 23 Jahre alt. Und was uns aber daran interessiert hat, war, wie fühlt es sich an in diesem Moment? Oder was geht dieser jungen Frau durch den Kopf, sich für diesen politischen Tod zu entscheiden? So, und genau, wir sind dann auch noch auf Recherche gegangen. Und neben der Geschichte von Silan, die wir reenacted haben, haben wir auch noch unglaublich viel Material entdeckt, gesucht oder kannten das bereits, in dem medial diese Göttinnenbilder der gefallenen Kämpferin erstellt werden. Also das passiert mit Fotomontagen von deren Gesichtern, die dann irgendwie Feuerflügel kriegen. So, und das sind nur so kleine Beispiele. Und ich merke es ja selbst, so wenn ich Nachrichten von meinen Cousinen bekomme, alle möglichen YouTube-Videos, Clips, also einfach diese ganze mediale Produktion dieser Bilder, die hat uns interessiert. Und der Name Paradise, den haben wir ausgewählt, weil wir dachten, das ist der künstliche Raum, in dem all das möglich ist. Also in dem durch Bilder alles, was man möchte, generiert werden kann. Und in dem halt auch tote Frauen zu Göttinnen gemacht werden können. Also die Arbeit war sehr spannend für uns, weil wir uns die Frage stellen mussten, so, wo ist die Grenze, quasi nicht einfach zu verherrlichen und darzustellen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Und das ist halt auch das Ding, das manchmal schwierig ist, weil wie gehst du damit um, wenn Frauen quasi sich zum Schutz von anderen Frauen aufopfern, auch wenn es natürlich auch schwierig ist, dass in dem Moment Gewalt anwenden. Am Ende sind sie halt tot. Aber ein Hauptelement war, dass wir einen Himmel animiert haben. Das hat Vasili Franco gemacht, ein Animationskünstler. Und der Gedanke dahinter war halt, dass eigentlich so dieser künstliche Himmel der Ort ist, unter dem all das stattfinden kann. So, also diese, in dem tote Frauen zu Göttinnen werden können.
Du hast aber nicht nur in dieser Installation kurdische Kämpferinnen gezeigt, sondern du hast die jetzt auch auf dein Merchandise drauf gedruckt. Richtig? Auf T-Shirts.
Das hatte für mich mit der Kriminalisierung der Kurden zu tun und auch, weil ich Sakine Jansız huldigen wollte. Also sie war so, kann man sagen, die kurdische Rosa Luxemburg. Und sie war die, die 2013 von einem türkischen Geheimagenten in Paris auf der Rue Lafayette ermordet wurde. Sie wurde mit einem Kopfschuss hingerichtet und mit ihr 2 weitere Frauen. Und das Traurige ist, dass es ein Kollateralschaden war. Also eigentlich war Nosakine quasi das Ziel, aber Leyla Sölemez und Fidan Doran wurden dann mit ihr umgebracht. Und das Krasse an der Geschichte ist, dass der türkische Geheimagent dann im Gefängnis saß und noch bevor er aussagen konnte, ist er plötzlich an einem Tumor verstorben.
Ja, aber er wurde ja im Gefängnis vergiftet. Die Geschichte war dann noch so ein bisschen anders.
Ja, also diese, aber die Vergiftung an sich wurde natürlich nie thematisiert. Ja. Und es wurde zu so einem plötzlichen Tod verklärt und der Fall wurde niemals aufgedeckt.
Das sind also so wie immer bei so Geschichten.
Ist vielleicht auch dein Thema, Jamila. So wie die Geschichte erzählt wird, wird es ganz interessant, weil ich als Kurdin erzähle sie so, aber natürlich so von der türkischen Regierung wird der Fall komplett vertuscht. Also der wurde auch einfach unter den Tisch gekehrt, das wurde niemals aufgeklärt, das hat in Paris stattgefunden. So, aber zurück zu dem Merch. Ich habe dann überlegt, Natasha P. T-Shirts zu drucken und dann fand ich es irgendwie ganz interessant, mit dem Signifier so Merch zu spielen, weil das Zeigen der Flagge der kurdischen Arbeiterpartei ist in Deutschland verboten und kriminalisiert. Und ich dachte mir so, was
man sollte vielleicht auch noch sagen, sie war auch Mitbegründerin der PKK.
Genau, und das Krasse ist halt, dass ich mich noch erinnere, Anfang der 90er auf Demos, da war das nicht so. Also ich habe ganz genau beobachtet in den 20 Jahren, in denen ich in Deutschland gelebt habe, wie diese Kriminalisierung zugenommen hat. Also ich habe noch auf den Schultern meiner Großmutter so Öcalan-Flaggen gehisst. Und das war Anfang der 90er nicht so. Und das hat wirklich mit der Erdogan-Politik zugenommen. So, jetzt kann man ja gar nichts mehr zeigen, so nur noch irgendwie die kurdischen Nationalfarben und für YPG-Flaggen wird man dann irgendwie so inhaftiert. Das ist total absurd. Und ich dachte mir dann so, aber niemand kann mir verbieten, mein Natasha P-T-Shirt zu tragen. Mhm. So, welches Konterfei ich darauf abdrucke, ist meine Sache. Es ist ein Fanshirt.
Ich finde auch gerade diesen Wandel irgendwie im Umgang durch halt diesen Crackdown von Erdogan, der eigentlich erst irgendwie so Friedensbemühungen zumindest vorgegeben hat.
Ja, aber dazu muss man halt sagen, das sagen ja immer mega viele, es war in der Türkei vorher auch nicht so viel besser.
Es war nicht so viel besser,
nein. Ja. Und vor allem auch, wenn du aus so Regionen gekommen bist, wo schon immer viel Gewalt, viel Militär und viel Polizeipräsenz gab.
Ja gut, die Osttürkei.
Ja, so die Osttürkei und es gab so einige Städte, wo es immer ein bisschen mehr war. Deswegen finde ich es immer manchmal schwierig, wenn auch viele sofort sagen, früher war es alles besser. Es war halt nicht besser in den 90er Jahren, als Erdogan noch nicht so präsent war oder da war, wurde die halbe Osttürkei platt gemacht vom Militär und deshalb sind ja auch so viele damals nach Europa geflohen und vor allem nach Deutschland.
Ich kann mich gut an die Nachrichten erinnern, dass da ständig irgendwas war.
Also es war wirklich krass. Die haben über 4000 Dörfer in einer Nacht fast niedergebrannt. Egal, ob Leute in den Häusern waren oder nicht. Die haben einfach alles angezündet und mit den Panzern platt gerollt. Also deswegen, das ist so eine Realität, die es immer in der Türkei gab. Und darüber reden auch immer nur Kurdinnen und sonst keiner.
Und man kann eigentlich sagen, dass für Kurdinnen schon immer konstant beschissen war.
Ja.
Also es ist so krass, weil meine Familie ist auch Anfang der 90er geflohen und da gab es halt einfach diese krasse Mehrfachdiskriminierung auf nationaler Ebene als Kurdinnen und dann auf religiöser Ebene als Jesidinnen.
Ja.
Und da war es schon ziemlich heftig, weil der Bürgerkrieg, kann man so sagen, so rigoros am Toben war und Kurden wurden wirklich so, die wurden abgemetzelt. Und ich kenne die ganzen Geschichten meiner Großeltern, die das noch mitbekommen haben und Dörfer, die halt eben verbrannt wurden. Und ich habe aber beobachtet, dass so in den Nullerjahren das ein bisschen ruhiger war, weil es den Waffenstillstand gab zwischen der PKK und der türkischen Regierung. Und das heißt nicht, dass die Diskriminierungsmechanismen nicht genauso gegriffen haben, aber da war jetzt kein Krieg am Toben. Und ich konnte auch sehen, so bei meinen Eltern, so die Situation hatte sich ein bisschen entspannt und auch in ihren Köpfen hatte es sich so ein bisschen entspannt. Und ich hatte das Gefühl, als es dann wieder losging mit dem Genozid, mit Kobane, mit Afrin und jetzt halt auch komplett mit Rojava, dass es halt einfach das Gefühl erzeugt, dass sich nichts verändert hat. Also, dass auch nach so 20 Jahren Exil die Situation eigentlich noch schlimmer ist als vorher. Also wir hätten Anfang der 90er nicht mehr mit einem Völkermord gerechnet.
Ja, also ich finde, das ist jetzt so ein bisschen wieder wie in den 90ern tatsächlich.
Inwiefern?
Ja, dass sich das halt einfach so angleicht, so einfach die Gewalt, die es damals gab. Es ist natürlich jetzt auch so, aber natürlich mit noch mehr Waffen, weil sich eben Sachen entwickeln. Und ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, ich habe auch mega große Probleme damit, dass immer alle dieses Narrativ benutzen, als ob Erdogan nur der Böse wäre. Es gibt auch genügend Leute, die ihn unterstützen, die ihn auch wählen und die auch eben genauso denken. Also es ist ja zum Beispiel auch die CHP, die alle immer für die gute sozialistische Partei halten.
Zumindest hier auf dem deutschen Blick aus.
Ja, es ist halt die Partei von Atatürk, der in Dersim alle vernichtet hat, Giftgas benutzt hat. Sie haben nicht mal Leute erschossen, sondern einfach aufgespießt, damit sie Munition sparen. Und die sind einfach krasse Nationalisten. super viele Kemalisten und die sind eigentlich genauso schlimm wie die AKP.
Die waren genauso für den Einmarsch in Rojava. Ja. Also da hat niemand gesagt, so, oh, greift die jetzt nicht einfach mal so an.
Deswegen ist ja auch so eine interessante Perspektive, dass eben super viele denken, mit Atatürk war es besser, weil er hat die Religion abgeschafft, aber hat er ja nicht. Die Staatsreligion war trotzdem der sunnitische Islam und nichts anderes. Und jede Minderheit in der Türkei und jetzt gar nicht nur die Kurdinnen, auch alle anderen, die da gelebt haben, wurden einfach nicht mit eingeschlossen und wurden halt automatisch zu den Bösen.
Woran denkst du denn, dass das liegt? Ich meine, das ist ja schon, ist ja so das gängige Narrativ, das jetzt in Deutschland erzählt wird. Woher kommt das?
Ja, das ist jetzt, also ich meine, das ist jetzt sowohl das Riesentopic, das kann man ja auch nicht so schnell erzählen, aber es hat ja natürlich was mit dieser Staatsgründung von der Türkei zu tun und also wenn wir jetzt nur bei Atatürk anfangen und einfach mit seiner politischen Einstellung, dass er einfach alle Minderheiten unter der türkischen Fahne versammeln wollte und einfach alle Leute, alle Menschen, die in der Türkei gelebt haben, zu Türken machen wollte. Mhm. Und es ist halt, und der türkische Nationalismus war schon immer so und es wird auch immer so sein, der hält einfach die Leute zusammen. Und sehr, wie jetzt beim Einmarsch, was auch Leila meinte, sobald es darum geht, die Türkei mit Ehre und Stolz zu verteidigen, sind alle dafür, egal ob Leute sterben. Und wenn Kurden sterben, ist es für die umso besser.
Siehst du dann auch Fußballspieler, die salutieren? Und
ja, deswegen dieser türkische Nationalismus, den darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es ist ja auch wahnsinnig, wie krass der einfach hier immer noch existiert. Bei Leuten, die schon so lange hier wohnen. Und das sind auch so Sachen, die man wirklich kritisieren muss und auch benennen muss.
Und dann finde ich so absurd, wenn dann Menschen dafür, dass sie die JPG-Fahne schwingen, dann so festgenommen werden in Deutschland. So, das ist so eine krasse Doppelmoral und wo ich mir auch denke, so, das ist auch einfach unsolidarisch.
Naja, auch vor allem die ganzen Vereinigungen von den Grauen Wölfen, die sind so gut organisiert, die sind in allen Parteien vertreten, aber am Ende sind es solche Nationalisten und ich meine, man weiß ja hier dann nicht so gut darüber Bescheid, wie natürlich irgendwie Leute, die aus der Türkei kommen und wissen, wie die ideologisch eingestellt sind. Aber ich finde es krass, dass es so, dass die so wenig irgendwie kritisiert werden immer noch. Mhm.
Da muss ich ja einfach mal St. Pauli als Fußballverein loben.
Ja.
Also wo ich mir dachte, so, oh, so geht's auch. Manchmal, so Hamburg kann eine sehr, sehr verbohrte Stadt sein, aber das fand ich ziemlich cool. Die Antifa in Hamburg ist so stabil. Deswegen fühle ich mich auch manchmal so wohl, weil ich weiß noch, ich kam neulich, ich glaube vom Sport oder so und dann lief da so richtig laut der Song Getcha Kurda, so den Aino Doran gesungen hat bei einer Demo und ich dachte mir nur so, oh Mann, manchmal macht die hanseatische Stadt doch alles richtig. Aber was ich sagen wollte ist, dass St. Pauli, ich habe den Namen des Fußballers vergessen, aber die hatten auch einen türkischen Fußballer in ihrer Mannschaft, der sich halt pro Erdogan geäußert hat im ganzen Rojava-Konflikt und den haben sie aus der Mannschaft gekickt.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und ich dachte mir, das ist auch einfach mal konsequent, weil sie schreiben sich auch das Linkssein so auf die Fahne und da dachte ich mir, ja, zu Recht. Also so auch einfach mal eiskalt Stellung zu beziehen, sich zu positionieren und dann auch zu handeln. Und das hat sich so gut angefühlt. Ich bin wirklich so durch Hamburg gefahren und ich dachte mir, ich liebe diese Stadt. So, ja, wirklich, ich fühle mich so, in dem Moment dachte ich, ich fühle mich beschützt. So, weil ich weiß so, hier gibt es so eine linke Antifa, die auch richtig am Start ist und die macht. So, das ist gut.
Pass mal auf, was du sagst, Natascha. Pass mal auf, was du fragst, Natascha. Pass mal auf, was du tust, Natascha. Pass mal auf, was du machst, Natascha. Du laberst viel zu viel, redest viel zu schnell. Wenn du es alles sagst, bist viel zu naiv und unprofessionell. Eigentlich müsste ich überlegen, was ich mache, aber kein Bock. Eigentlich müsste ich überlegen, was ich sage, aber kein Bock. Denn ein Projekt, welches sagt.
War das für euch, in Deutschland aufzuwachsen? Wie seid ihr mit dem Konflikt irgendwie in Deutschland konfrontiert worden zwischen Türken und Kurdinnen?
Also es ist halt so eine permanente Gleichzeitigkeit von Realitäten.
Mhm.
Also klar, ich bin deutsch sozialisiert, in Deutschland aufgewachsen, aber die ganze Zeit findet halt diese kurdische Realität parallel statt. So, es ist ja nicht so, dass man, nur weil man woanders ist, davon nichts mitbekommt. So, und zum Beispiel zu Hause gucken wir, bei meinen Eltern gucken wir sehr viel kurdisches Fernsehen. Da läuft die ganze Zeit kurdischer Nachrichtensender. Und bei mir ist manchmal einfach dieses Gefühl von Resignation sehr stark, weil ich das Gefühl habe, seit 20 Jahren sind die Nachrichten dieselbe, nämlich dass Kurden umgebracht werden.
Voll.
Und das ist schon so manchmal eine sehr starke Ambivalenz, weil man dann hier so in Frieden lebt und auch ein privilegiertes Leben hat. So, ich bin hier als freischaffende Künstlerin in Deutschland aktiv und so genieße sehr viel Freiheit, die ich sehr schätze. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass woanders was ganz anderes abläuft, was auch mit mir zu tun hat. Und ich finde das manchmal sehr viel. So, auch weil ich das Gefühl bekomme, die Situation kommt ja nicht zur Ruhe. Und da sehe ich schon manchmal, dass ich mich dann so halt eben in solchen Räumen bewege, wie jetzt zum Beispiel in der Musikszene. So, und ich denke, ich habe dann schon manchmal so Momente, wo ich mir denke, krass, ich spiele jetzt einfach mein Konzert und ich weiß, so nebenbei tobt der Krieg. Und diese Widersprüche, die sind interessant, aber die sind auch manchmal echt, echt stark. So, und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eher so mein Gefühl zu dem Leben in der Diaspora, so wenn ich jetzt von der deutsch-kurdischen Diaspora ausgehe, dass es so ein permanentes Leben in Widersprüchen ist zwischen einem friedlichen und einem Leben im Krieg. So, und dann kommt aber noch hinzu, dass Deutschland ja auch richtig seine Finger schmutzig macht in diesem Krieg. Also der Leopard 2 Panzer, das ist gerade so mein neues Fetischobjekt, weil ich es einfach so krass finde. So, da so deutsches Stahl wird dann so von den Türken gegen die Kurden in Nordsyrien eingesetzt. Das ist dann nicht so, dass man hier lebt und denkt, das ist jetzt irgendwie so die geschützte Heimat, weil man gleichzeitig denkt, so die Regierung verkauft halt Waffen an die Feinde. So, und mein privilegiertes Leben fußt darauf, dass dieses Land quasi Waffen exportiert, mit denen diejenigen umgebracht werden, mit denen ich mich quasi solidarisiere und eins so hierher gekommen bin. Also es sind so ganz absurde Querverbindungen von diesem ganzen Kämpfen, die gleichzeitig ablaufen. Das heißt, es ist immer so ziemlich viel im Kopf, so würde ich es beschreiben.
Mhm. Ich meine, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr beide in eurer Kunst das Thema ja irgendwo direkt oder indirekt integriert, aber gerade im Feuilleton, über den wir vorhin gesprochen haben, die freuen sich dann, wenn sie über postmigrantische junge Perspektiven irgendwie schreiben können.
Ich finde ja schon mal dieses Wort richtig scheiße.
Genau, das habe ich mir
genauso hier. Ich wollte nämlich tatsächlich fragen, wie das Wort
scheiße
bei euch ankommt.
Ich sage auch immer die ganze Zeit, dass ich Kurdin bin. Ich mag auch dieses komische Narrativ nicht von deutsch-kurdisch, deutsch-türkisch, deutsch-spanisch. Ich bin eher viel mehr dafür, dass jeder einfach sagen sollte, was er sein will. Und in 20 Jahren oder so ist es irgendwann vielleicht egal. Und dass man einfach dadurch verschiedene Perspektiven zulässt. Weil es ist irgendwie hier immer ein bisschen so, einem wird dieses Deutschsein so ein bisschen aufgezwungen.
Oder abgeschrieben.
Ja, oder abgeschrieben, so ob man will oder nicht. Aber man selber wird so ein bisschen so, ja, whatever. Sag was, wenn du willst. Oder wenn nicht, ist ja auch egal, selbst wenn du was sagst. Ja, deswegen sage ich tatsächlich die meiste Zeit fast immer nur, dass ich Kurdin bin. So live with it.
Ja, ja, ich habe das Gefühl, bei mir ist das ganz kleine politische Positionierung. Also ich weiß, ich bin zufällig irgendwo geboren und dann habe ich halt so einen Pass. Also so, das sind halt eher so die gesellschaftlichen Normen, die irgendwie diese Kategorien, diese nationalistischen Kategorien bestimmen. Und ich bin selber, sehe mich als absolute Antinationalistin, aber ich sage
ja,
ganz
ich
klar,
auch, aber ich finde, es ist trotzdem was anderes, wenn du zu so einer Gruppe wie den Kurdinnen dazugehörst. Deshalb,
genau,
ja.
Deswegen sage ich auch politische Positionierung, weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass ich nach vorne gehe, ich habe so gewisse Präsenz und dass ich sage, ich bin Kurdin oder ich bin Jesidin, weil ich weiß, das sind einfach Menschen, die werden diskriminiert und aufgrund dessen vernichtet. So, und deswegen ist es für mich eher mal so eine Frage der Positionierung.
Voll. Also deswegen denke ich das ja auch so, es ist tatsächlich gut, dass wir hier Kunst machen und nicht was anderes und dass man dadurch auch in den Räumen wie so eine Präsenz dafür schafft oder dort auch zur Sprache kommen kann und auch solche Sachen irgendwie auf einer künstlerischen Ebene zu verhandeln, egal ob das jetzt Schreiben ist, Musik machen, Filme, ja.
Ja, also ich habe mir tatsächlich ziemlich große Sorgen gemacht über dieses Gespräch, weil ich mich gefragt habe, wie cool ihr das findet, dass wir eben jetzt genau über diese Dinge sprechen.
Ich habe ja so, ich finde immer, es ist mega wichtig, auch selber als Person, dass man so Stellung dazu bezieht. Und ich bin auch sehr politisch aufgewachsen. Was mir nur manchmal wirklich, was ich manchmal richtig krass ätzend finde, ist immer, wenn es zu viel um Identity geht. Oder wenn es auch darum geht, dass wieso kurdisch sein irgendeine Bestätigung für meine Kunst sein sollte, sollte es nicht. Und ist das auch nicht, weil ich bin das halt, aber so what?
Du bist es halt auch irgendwo nicht. Also du bist es halt nur, weil du dazu gemacht wirst.
Ja, damit meine ich nur, dass selbst wenn man irgendwelche Themen mit irgendwelchen kurdischen Themen sich in seiner Kunst auseinandersetzt, dass es trotzdem das Interesse viel größer an der Person wieder ist und die Kunst dadurch klein gemacht wird, nur weil man Kurdin ist. Das meinte ich damit vorhin.
Ja, ich verstehe.
Und das finde ich voll.
So eine Überpersonalisierung.
Ja, und das ist irgendwie so.
Und da hat man ja auch keinen Bock drauf, weil ich will ja nicht die ganze Zeit nur irgendwie im Fokus stehen, weil ich Kurden bin und meine Geschichte irgendwie von Leid geprägt ist. Also dann wird es ja auch so ein Narrativ, was das eigene Leben bestimmt, wo ich mir denke, ich bestimme lieber selbst. So, ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit nur über Krieg zu schreiben. Deswegen eben, manchmal habe ich Bock zu rappen und manchmal will ich einfach nur Krach machen an einem Synthesizer. Also denke ich mir so,
ja, vor allem, man bekommt ja dadurch auch immer so eine komische Opferperspektive auferlegt. Mhm. Als ob wir nichts anderes machen können, außer zu leiden. Ich meine, das machen sehr viele und es ist alles auch mega hart, aber was ich schon vorhin meinte, ich glaube, so einen Weg zu finden, auch so innerhalb der Kunst damit umzugehen und irgendwie so eine neue Perspektive zu eröffnen oder auch, dass diese Themen mit einfließen, ist mega wichtig. Aber wir sind nicht die ganze Zeit Opfer.
Ja, voll nicht. Vor allem, wenn wir halt Kunst machen, habe ich das Gefühl eher im Gegenteil. Also es ist für mich total empowernd, dann das auch in meine Kunst zu verarbeiten, weil ich das Gefühl habe so, nee, ich werde jetzt nicht resignieren, ich bin resilient. Also weil, wie kann ich nicht resilient sein, wenn meine ganzen kurdischen Schwestern da draußen gerade sterben? Also ich habe dann eher das Gefühl, dass ich versuche so, die daraus Kraft zu ziehen, weil ich weiß so, dass sie ja auch unter anderem sterben, damit ich ein freies Leben leben kann. So, und das ist total hart und das ist kommen wir wieder auf das zurück, worüber wir gerade gesprochen haben, was heißt es als Kurde in Deutschland zu leben. So. Und das meine ich mit so, man hat halt die ganze Zeit diese Trick, diese Struggles mit sich, aber man muss irgendwie, finde ich, einen Weg finden, daraus Kraft zu ziehen und so irgendwie empowernd durchs Leben zu laufen und stark zu sein, so bei allem, was einen eigentlich so schwach werden lässt. Also ich bin auf jeden Fall auch für Radical Softness und es gibt auch Momente so, da ist mir das alles zu viel und ich kann nicht mehr so, weil ich mir denke so, ja, ich kann irgendwie mit Sexismus im Alltag umgehen, aber ich kann nicht mit irgendwie 5-jähriges Mädchen stirbt durch Massenvergewaltigung und inneren Blutungen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, wie soll ich das verarbeiten? Und ich muss aber gleichzeitig damit klarkommen, dass das die Realität ist, in der wir leben. So, und daran kann man schon zugrunde gehen, aber ich habe das Gefühl, es erfordert schon so genug, einfach dann so stark zu bleiben, die Kunst zu machen und da draußen so am Start zu sein. Existence is resistance.
Ja, voll.
Voll abgeschwichen. Mhm. Aber das ist so etwas, wo ich mir denke, das ist mein Job.
Dear friends, I'm most grateful for the UN Office on Drugs and Crime.
Okay, wir warten jetzt sehr bis der Reisepass frei.
Ich frage mich oft, was sollten die Leute besser machen, die denken, dass sie nicht direkt davon betroffen sind?
An kurdische Hilfsorganisationen spenden, die vor Ort sind und den Leuten helfen oder da in den Krankenhäusern sind, zum Beispiel sowas.
Ja,
auf Demos gehen. Aufmerksam darauf machen. Ich meine, es muss ja nicht sofort so ein Hardcore-Aktivismus sein, dass sich da alle in irgendwas reinstürzen und denken, ich kämpfe jetzt so krass dafür und vergesse alles andere. Aber es hat ja schon einfach mit einer Wahrnehmung zu tun oder dass man einfach Sachen sichtbar macht.
Ja, ich glaube auch Solidarität, humanitäre Hilfe leisten, spenden, eben wie du gesagt hast, Demos besuchen oder halt solche Entscheidungen treffen wie St. Pauli. Weil wirklich, Moment, wo ich auf Twitter gelesen habe, dass sie ihn aus der Mannschaft gekickt haben, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Also so, und da dachte ich mir, sowas kann man machen.
Zum Beispiel, es gab ja auch diese Sache, also ich habe so einen Screenshot auf dem Handy, aber zum Beispiel Mero, der Rapper, der hat ja auch für die türkischen Soldaten gebetet. Und ich meine, der hat doch 1 Million Follower auf Insta. Ja. Wieso trägt der keine Konsequenzen? Das ist richtig krass.
Und der hat wirklich, der ist ein Influencer. Und was mir auch schon oft was ich glaube, was man auch machen kann, ist sich positionieren. Also darüber hatten wir auch auf dem Weg hierher gesprochen, dass es halt ganz viele Menschen gibt, die ganze Zeit über Rassismus reden, aber sie positionieren sich nicht einmal zu Rojava. Wo man denkt, das ist so eine komische Doppelmoral. So.
Also es ist, ja, ich meine, das ist dieser Konflikt innerhalb verschiedener migrantischen Gruppen. Sagen wir jetzt mal so, die dann so hier sind und sich auch zum Beispiel viel mit antimuslimischem Rassismus beschäftigen. Aber dann, wenn es wieder mal um Kurdinnen geht, sagt so kaum jemand was.
Ja, und da merkt man halt, da gibt es so ganz klare Fronten oder eine ganz klare Diskriminierung gegen Kurdinnen. Und ich finde, Positionierung ist auch schon ein großer Schritt. Und ganz ehrlich, auch keiner, der zu viel abverlangt. Ich finde, sich dagegen den Krieg, den Erdogan gegen die Kurden führt, so zu positionieren.
Ja.
Ich mir denke, da braucht man gar nicht so viel, also um das scheiße zu finden.
Ja, vor allem braucht man gar nicht auch, braucht man nicht so viel, um das zu verstehen, was da gerade passiert.
Mhm. Ich sag mal einen Einwand, der mir jetzt spontan einfallen würde, dass ich glaube, dass viele Leute sagen würden, okay, aber alles, was irgendwie mit der PKK verknüpft ist, ist mit einer Terrororganisation verknüpft oder einer Organisation, die von bestimmten Ländern, auch von der EU, eben so gelabelt wird. Und dann ist man so verschreckt, dann ist man so, oh, okay, wow, okay, aber es scheint auch was im Busch zu sein.
Aber das ist ja auch total diese türkische Narrative, die einfach überall präsent ist. Erdogan sagt ja auch, er will keine Kurdinnen in Rojava umbringen, sondern er sucht Terroristen. Also es ist ja einfach dieses Labeling, das es schon immer gibt. PKK gleich Terror und Kurden gleich Terror eigentlich auch.
Wo die PKK natürlich auch Menschenleben auf dem Gewissen hat.
Also als damals der IS die Jesiden abgeschlachtet hat, da war es die PKK, die den Hilfskorridor aufgemacht hat.
Die YPG, genau. Die quasi den Korridor freigekämpft hat. Natürlich auch wahnsinnig viele Leute von der YPG gestorben, damit die 10.000 Jesidinnen raus konnten. Klar.
Genau ja. Das. Und das Ding ist, dass die Kriminalisierung der PKK, die hat mit der Kriminalisierung der Kurden in Deutschland zu tun. Das kann als klare Positionierung meinerseits gelesen werden, aber damit habe ich nach dem Genozid wirklich gar kein Problem. Mhm. Weil ich ganz genau, ich habe gelesen und ich habe mich informiert darüber, wer den Jesiden in der Situation geholfen hat. So, und ich weiß, da widersprechen mir viele, aber ich finde es einfach so, so krass, wie die ganze kurdische Arbeiterinnenpartei kriminalisiert wurde in den letzten 20 Jahren. Das war Anfang der 90er nicht so. So, und ich glaube, so Sozialismus kam bei den Leuten ja nie so wirklich gut an. So, aber es gibt halt so progressive Bestrebungen innerhalb der kurdischen Arbeiterpartei und die werden damit halt komplett tot gemacht. Damit sage ich nicht, dass sie nicht irgendwie Blut an ihren Händen haben. Das hat jeder im Krieg. Aber das ist halt genau auch eine Sache so, ich meine, das weiß man ja auch so, wie wehrst du dich, wenn du halt abgeschlachtet und umgebracht wirst? Also damit will ich nicht sagen, dass Gewalt die richtige Reaktion ist auf Gewalt, aber ich meine, man hat ja gesehen, was der IS gemacht hat.
Ja.
Also so, da denke ich mir auch so, was bleibt den Leuten anderes übrig? Auf irgendeine internationale Allianz zu hoffen, die ihnen hilft, das hat ja niemand gemacht.
Mhm.
Also ja. das ist so der Punkt gewesen, wo ich weiß auch nicht mehr. Also die wurden ja komplett im Stich gelassen, so die Jesiden zum Beispiel.
Ja, nachdem sie so viele Kämpferinnen und so verloren haben. Auch, das darf man ja dann auch nie vergessen. Ich meine, sie haben ja gekämpft.
Ich glaube, man merkt auch den Kurden in Nordsyrien jetzt langsam dieses, wir wissen auch nicht mehr an, jetzt nachdem auch die USA dann da auf einmal sie haben fallen lassen. Das wäre auch vielleicht was man kritisch sehen könnte, dass sie jetzt nach der Allianz mit den USA jetzt angefangen mit Bashar al-Assad, also einem Massenmörder und Kriegsverbrecher zusammenzuarbeiten.
Aber dann frage ich mich, was sollen sie denn machen? Also ich finde so den Kurden die Zusammenarbeit mit Assad vorzuwerfen, ist makaber. So, weil ich meine, guckt euch immer an, was da passiert. Die werden ja von allen Seiten angegriffen. Mhm. Und es sind so viele Menschen gestorben bei diesem Einmarsch in Rojava. Also so, ich glaube so, die haben auch keinen Bock mit Assad zu kooperieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Haben sie ja auch nicht. Die hatten ja auch damals ein Statement dazu abgegeben und meinten, lieber kooperieren sie mit Assad, als dass noch mehr Leute sterben.
Ja, das ist halt auch so, das ist auch irgendwo einfach gemein. Also die USA zieht einfach ab, aber beschützt weiter irgendwie so die Ölfelder, wo du denkst, das ist einfach so ein Joke. So Erdogan macht, was er will, so der eigentliche Terrorist wird nie als solcher bezeichnet. So und die Kurden sind dann gezwungen, mit einem Kriegsverbrecher zu arbeiten, um ihre Menschen am Leben zu erhalten. Ich meine, das hat man doch mitbekommen, wie viele gestorben sind. Es sind über 100 Frauen ermordet worden bei diesem Einmarsch in Rojava. Und das sind so Dunkelziffern. So, wo ich mir denke, so, nee, also da dann diese Zusammenarbeit vorzuwerfen, das ist wirklich etwas, wo ich mir denke, das steige ich aus.
Ich würde eigentlich total gern nochmal auf dein Rosacea-Projekt eingehen, weil wir noch gar nicht so richtig darüber gesprochen haben. Du hast dich da sehr viel mit dem Völkermord ganz explizit auseinandergesetzt und auch Stimmen verwendet. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Ja, es geht wahrscheinlich um mein Album Nadjas Escape. Ich sehe das gerade so in den Notizen gelb markiert. Ja, das war für mich auch so ein bisschen eine Frage, wie geht man mit solchen Themen um? Also wie geht man mit Krieg und Genozid um? Und das ist ja auch etwas, was so dich auch in deiner Kunst beschäftigt, Jamile. Was ist irgendwie, wie kann man etwas erzählen? Wie verarbeitet man etwas? Wie drückt man das irgendwie künstlerisch aus für sich selbst in seiner Arbeit? Und bei Nadjas Escape war das so ein bisschen so, dass ich einfach durch die neuen Medien, Social Media, ich war mit so viel Videos und Sounds konfrontiert, dass ich das Gefühl hatte, so, dass gerade so Kunst oder Musik eine ziemlich gute Form ist, das so zu katalysieren und aus mir herauszukriegen. Und Nadjas Escape war aber auch irgendwo meine eigene Interpretation dessen. Deswegen auch der Titel, der ist so basierend auf der Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, weil sie ja die Flucht aus den IS-Klauen geschafft hat. Und für mich war aber auch so Escape so ein bisschen der Escape in der Kunst. Also so einfach dann in Sound fliehen zu können und auch so ein bisschen der Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich auch selber so ein bisschen davon lösen kann, weil ich dann nicht mehr Mensch bin, sondern in so einer Art so Sound transgresses. Klingt so voll romantisch, aber ja, eine Flucht auf allen Ebenen sozusagen und für mich auch eine mögliche Form, diese Klänge aus mir herauszukriegen, was natürlich viel mit mir gemacht hat, diese Videos der schreienden Frauen zu sehen, diese Interviews zu lesen mit all diesen Informationen über das, was ihnen passiert ist, und ich habe gemerkt, das ist einfach sehr viel. Also man liest es, man hört es, das macht was mit einem, das geht durch einem hindurch. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich so dann so zu Rosacea werde, habe ich so ein mögliches Instrument durch Musik, das wieder aus mir herauszulassen.
Mhm, und gleichzeitig wahrscheinlich auch solidarisch dich da einzubringen oder zu vermengen mit den Stimmen, bei ihnen zu sein irgendwie.
Total. Und dass ich auch merke in dem Moment, dass ich ja dann auch so der Sache so Raum gebe. Und das fühlt sich auch gut an. Ich glaube nicht, dass ich dann wirklich viel dazu beitrage, weil sie brauchen wahrscheinlich nicht meine Musik, die Frauen, denen diese Gewalt widerfahren ist, sondern sie brauchen Hilfe, Geld, Sicherheit, humanitäre Unterstützung. Aber ich tue es ja auch in erster Linie für mich. So, das ist mir auch ganz klar. Wenn ich was für die Frauen tun möchte, dann spende ich. So. Aber ja.
Before ISIS came to my village, there was nothing more important to me than my dignity, than my mother, my dear mother. And although she is now gone, my dear mother is with me here today in soul and in spirit. She, along with my brothers and so many others, left this world too soon. And my life in Sinjal as a simple Yazidi farm girl is gone forever. The dreams and hopes of my whole community are gone.
Was ihr gerade noch ausklingt, ist Musik aus dem Album Nadjas Escape von Rosacea, einem der Projekte von Leila Yenise, und für dieses Jahr hat sie auch ein neues Rosacea-Album angekündigt mit dem Titel Ifya. Rosacea bzw. Leila Yenise war zu Gast gemeinsam mit Jamile Sahin bei uns im Specs-Podcast. Letztere schreibt übrigens auch für die Taz, gemeinsam mit Ronja Othmann teilt sie sich die Kolumne Orient Express. Einen guten Überblick zur politischen Lage liefert euch auch regelmäßig ein Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte. Vielleicht kennt ihr schon den Newsletter What Happened Last Week in Kurdistan der JournalistInnen Shamjaf und Tavga Bulvas. Den gibt es jetzt auch in Audioformat als Podcast-Version zu hören. Kurdische Musikerinnen und Musiker waren gerade auch Thema in einem Specs-Text. Türkischer Rap erlebte nämlich seit Jahren einen Aufschwung, kurdischer Rap hingegen fristet weiterhin ein Dasein im Untergrund. Pina Üzeltüzenci hat sich dieses Phänomen angeschaut und darüber ein Essay geschrieben, den findet ihr auf specs.de. Mehr Tipps, zum Beispiel wo ihr Installationen von Jamile Sahin sehen könnt, gibt's hier gleich noch nach unserer Kolumne. Dieses Mal die zweite Ausgabe von Planet Kanak mit Ebo. Planet Kanak.
Hey Leute, mein Name ist Ebo, willkommen zu meiner Kolumne Planet Kenneck. Mein heutiges Thema sind Panikattacken, Existenzängste und was es bedeutet, als Kenneck zu hustlen. Ich habe letztes Jahr, so wie man das immer macht, mich hingesetzt und überlegt, okay, was sind meine Vorsätze für das nächste Jahr? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Wer will ich sein im nächsten Jahr? Was könnte ich besser machen? Etc. etc. Das Problem war aber einfach, dass ich gar nicht die Kraft dazu hatte. Ich habe letztes Jahr so viel erlebt, so viel durchgemacht, war so viel unterwegs und all das hat dazu geführt, dass meine Panikattacken schlimmer geworden sind. Was ich versucht habe, die ganze Zeit etwas zu ignorieren, weil es nicht mit dem zusammengepasst hat, was ich machen wollte. Ich wollte noch mehr arbeiten, ich wollte noch mehr machen, ich wollte gar nicht chillen, ich wollte gar nicht auf meinen Körper hören, auf meinen Geist hören, sondern ich wollte machen. Und diese Panikattacken kamen jedes Mal wie so eine Watsche in mein Gesicht, die mir gesagt hat, so nein, wir machen das nicht mit. Wir, dein Körper, dein Geist, alles an dir, wir haben keinen Bock mehr darauf. Und ich habe letztes Jahr, wie so viele von euch hoffe ich auch, das Buch gelesen, Eure Heimat ist unser Albtraum von Hengame Yagubi Fada und Fatma Aydemir. In dem Buch gibt es einen Text von Fatma Aydemir, wo es genau um diese Themen geht. Also in dem Text geht es basically darum, wie wir Existenzängste von unseren migrantischen Eltern erben können, wie wir das übernehmen, wie wir genauso wie sie denken, dass Fleiß eine gute Tugend ist und gar nicht so sehr, weil wir an Tugenden glauben, sondern weil es uns so beigebracht wurde. Und dieser Fleiß hat aber gar nichts mit Fleiß an sich zu tun, sondern er kommt eher daraus, dass man immer dankbar dafür sein muss. Man musste dankbar für seine Arbeit sein, egal wie dreckig, egal wie hart, egal wie unterbezahlt sie ist. Man musste dafür dankbar sein, dass man hier ist. Man musste für seine komplette Existenz dankbar sein gegenüber den anderen. Und das wurde uns mitgegeben. Mir wurde immer mitgegeben, hey, du musst 2-3-fach so hart wie die Almans arbeiten, damit du den gleichen Stellenwert hast, damit du genauso wertvoll bist. Und ich sehe das nicht nur an mir, ich sehe das an vielen Freundinnen von mir, vor allem vielen FreelancerInnen, wo man ja keine festen Arbeitszeiten hat. Sprich, du kannst dich zugrunde arbeiten. Und harte Arbeit und viel Arbeit bedeutet aber nicht, dass du erfolgreich wirst oder erfolgreich bist. Es bedeutet lediglich, dass du dir keine Grenzen setzt und die Grenzen, die du hast, immer wieder überschreitest. So wie unsere Eltern das auch schon getan haben, wie sie immer wieder ihre Grenzen überschritten haben, um mehr zu leisten, weil sie es natürlich auch mussten. Ne? Ich glaube aber fast dran, dass wir die Generation sind, die sich ihre Grenzen setzen kann und auch sollte. Vor allem, wenn man von einem Zuhause kommt, wo nicht viel über Mental Health gesprochen wird, ist es umso wichtiger, dass man dieses Thema thematisiert, man für sich selbst auch erkennt, was tue ich mir gerade damit an, dass ich so viel arbeite oder dass ich so viel leiste, dass ich die ganze Zeit versuche, mich selbst zu optimieren. Natürlich geht's auch viel darum, seine Familie stolz zu machen oder seiner Familie etwas zurückzugeben oder, weiß ich nicht, sich seinen Privilegien bewusst zu sein im Sinne von, oh wow, ich kann ja studieren, ich kann ja was machen, deswegen muss ich das auch machen und sollte das machen. Und ich verstehe das alles auch total, jedoch glaube ich, dass wir, wenn wir so weitermachen, zugrunde gehen. Und wenn wir zugrunde gehen, dann hat niemand was von uns, weder unsere Familie noch unsere Freunde noch unsere Communities. Deswegen, wenn ich einen Vorsatz hätte für 2020, dann wäre es diese, mir Grenzen zu setzen und meine Grenzen neu zu erlernen und meine Grenzen auch zu respektieren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Zum Abschluss dieser Ausgabe noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Kunst von Jamile Sain könnt ihr euch in den nächsten Monaten in Berlin, Hamburg oder München anschauen. Ab dem 1. Februar präsentiert die Akademie der Künste in Berlin Arbeiten ihrer Stipendiantinnen. Das Ganze unter dem Motto Where the Story Unfolds. Bald darauf seht ihr Kunst von Jamile Sain in Hamburg, denn Sain wurde neben Karima Ashadu und Thibaut Hens mit dem Ars Viva-Preis für bildende Kunst ausgezeichnet. Diese drei KünstlerInnen präsentieren ab dem 15. Februar Werke im Kunstverein in Hamburg. Die letzte Empfehlung noch für München. Dort liest Jamila Sahin am 17. Februar in der Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow im NS-Doku-Zentrum. In der Gruppenausstellung könnt ihr euch außerdem auch eine Videoarbeit anschauen von Jamila Sahin. All diese Tipps findet ihr auch in den Shownotes zum Podcast. Die könnt ihr einsehen, zum Beispiel auf unserer Podigy-Seite oder direkt bei Apple Podcasts. Wir hören uns das nächste Mal wieder am 6. Februar. Bis dahin habt ihr vielleicht Lust, unseren Podcast noch zu bewerten oder uns einen Kommentar zu hinterlassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, genauso über eine E-Mail an podcast@spex.de. Bis dahin, stay spexy und bis zum nächsten Mal.